Hermann Knippenberg. Ungeachtet der Person, die hinter dem Titel der heutigen Serie steht, wollen wir eben nicht jenes brutale Monster in den Fokus stellen. Wir beginnen mit dem Helden dieser Geschichte. Denn ohne den bedingungslosen Willen, den beispiellosen Mut, der Intelligenz und Furchtlosigkeit Hermann Knippenbergs wäre es ganz sicher nicht bei den 12 bis 24 Todesopfern geblieben. Wir widmen ihm daher die heutige Folge.
Ja, und mit diesen ernsten Worten begrüßen wir euch zur heutigen Folge Serientäter, in der es um einen echten Serientäter geht. Und mit wir meine ich meinen lieben Pater Harte.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und mich, Jeanette. Und wir sprechen mit euch heute über die Serie The Serpent oder auf Deutsch Die Schlange. Eine Netflix-BBC-Produktion. Aber bevor wir da wirklich ans Eingemachte gehen, haben wir auch noch ein paar News für euch. Und die sind zum größten Teil erfreulich.
Wir starten mit einer Serienempfehlung. Es handelt sich um die dreiteilige Krimiserie Sophie Cross – Gefährliche Dünen, die ihr als gepflegtes Pfingstprogramm im Ersten schauen könnt. Kurz zum Inhalt. Sophie Cross beendet ihre Anwaltskarriere, nachdem ihr 6-jähriger Sohn in einem unbeobachteten Moment in den Dünen vor ihrem Haus verschwunden ist, um als Kommissarin einfach selbst auf Verbrecherjagd zu gehen. Die Hoffnung, ihren Sohn wiederzufinden, gibt sie nie auf. Beruflich muss sie sich nun von ihrem Ehemann Thomas verantworten, der der leitende Polizeikommissar ist. Die Miniserie ist eine deutsch-französisch-belgische Produktion und ich habe vorab schon mal ein wenig reingeschnüffelt. Sie ist auf jeden Fall super spannend und ja, ihr findet hier so nordisches Flair gepaart mit französischem Vogue und ganz sicher nicht nur für Krimi-Liebhaber sehr sehenswert. Ab dem 23.05. am Pfingstsonntag geht's mit der ersten Folge im ersten los, am Montag dann die zweite und am darauf folgenden Samstag die dritte und letzte Folge. Und für uns Freunde des nicht-linearen Fernsehens hält die ARD-Mediathek die Serie schon ab dem 21. Mai komplett bereit. Also viel Spaß beim Schauen und jetzt geht's ab zu Apple.
Auf Apple TV Plus startet am 21. Mai The Me You Can't See, eine Doku-Serie von Oprah und Prince Harry, die sich mit mentaler Gesundheit und emotionalem Wohlbefinden beschäftigt. Und das machen sie in Form von Geschichten realer Personen aus der ganzen Welt und das sind ganz normale Privatpersonen, aber auch internationale Stars wie beispielsweise Lady Gaga, die erzählen, wie sie sich ihren mentalen Herausforderungen im Leben gestellt haben. Da bin ich mal ganz gespannt, wie das so aussehen könnte.
Klingt deep. Ja, gut, also interessant auf jeden Fall, auf welche Wege sich Prince Harry begibt. Und ja, ich bin auch gespannt. Mal schauen. Disney hat announced, dass die Marvel-Serie Loki schon früher als gedacht kommt. Und zwar releasen sie die Serie auf ihrer Plattform Disney Plus schon am 9. Juni. Also im nächsten Monat. Ganz, ganz schnell.
Das wird super.
Ja, ist cool. Loki ist gut. Loki ist gut. Der ist so sweet.
Worauf wir uns auch besonders freuen, ist die zweite Staffel Laughing Out Loud, die es wohl schon im Herbst diesen Jahres geben wird. Mit dabei sind diesmal Bastian Pastewka, Martina Hill, Klaas Häufer-Umlauf, Tommy Schmidt, Larissa Ries, Annette Frier und Tané. Unterhalten bleiben aus der letzten Staffel werden Anke Engelke, Max Giermann und Kurti Kurt Krömer. Der hat auch wirklich eine zweite Chance nötig.
Ich wollte es gerade sagen, ey, oder? Also ich finde, in der ersten Staffel kam also von ihm noch nicht so viel, außer diese komische Lampe da, die er da gemacht hat. Die
du super fandst. Für mich hat es gereicht. Ich fand es mega witzig, aber er war leider zu kurz dabei, das stimmt.
Ja, es war zu wenig Kurti. Das ist auf jeden Fall geil und auch sehr, sehr gut, dass der Giermann nochmal am Start ist. Der war auch sehr, sehr lustig. Schade, dass der Teddy nun nicht in die zweite Staffel das da nicht reingeschafft hat. Auf der anderen Seite hat er ja die erste so dermaßen dominiert, dass sie sich wahrscheinlich dachten so, ey, komm, also das reicht jetzt hier an Bühne. Aber auf jeden Fall ein krasses Format. Unfassbar erfolgreich. Also ich habe gelesen, irgendwie das erfolgreichste Ding, was Prime Video jemals rausgeballert hat. Erstaunlich. Mega gut. Wir freuen uns drauf.
Ich finde es auch spannend, die Varianten aus den anderen Territories zu sehen. Ich habe mir zum Beispiel die australische Variante angeguckt. Das ist ja wirklich es war, glaube ich, erst eine asiatische Show, die dann viral gegangen ist sozusagen. Und man sieht doch auch, dass andere Länder auch irgendwie einen anderen Humor haben, finde ich.
Ja, bestimmt.
Das war schon, bestimmt. War schon spannend.
Konntest du so viel lachen wie bei der deutschen Version?
Nee.
Nee,
Lag aber auch ein bisschen an der Sprachbarriere.
Wo hast du das aber geschaut?
Auch auf Amazon.
Ach so, okay. Und heißt auch LOL?
Nee, da hieß es, glaube ich, anders. Aber man erkennt es trotzdem am Logo. Ich habe die australische Staffel hat Rebel Wilson moderiert. Also die sieht man, glaube ich, auf dem Thumbnail, wenn ihr es finden wollt.
Ah ja, okay. Ja, eine sehr, sehr schöne News ist auch, dass Stranger Things Staffel 4 endlich einen neuen Trailer released hat. Staffel 3 erschien ja am 4. Juli 2019, also schon eine ganze Weile her. Beinahe 2 Jahre warten also Stranger Things Fans, in Klammern ich, schon auf die Veröffentlichung der 4. Staffel. Aber nichtsdestotrotz gibt es leider noch immer keinen fixen Starttermin. Ja, was irgendwie komisch ist, aber Corona ist es einfach, ne? Es ist, wie es ist.
Ja.
Trotzdem, ich kann es kaum erwarten und freue mich, wenn es losgeht. Es gibt aber irgendwie so ein bisschen so ein paar ja, Leute aus dem Internet, die in dem Clip eine Uhrzeit eingeblendet sehen und sie dann auch irgendwie, also ja, wie kann man sagen, die haben das quasi so für sich so herausgearbeitet.
Sie haben ein Datum reininterpretiert.
Also genau, ne? Also irgendwie so herausgearbeitet, dass es wohl einen Hinweis darauf gibt, dass die Serie am 3. Dezember dieses Jahres veröffentlicht wird. Wir werden sehen, ob sie damit recht behalten.
Hoffen wir es mal. Ich weiß gar nicht, wann sind denn die anderen Staffeln rausgekommen? Waren die im Winter? Aber das kann man wahrscheinlich eh nicht vergleichen jetzt mit der Verzögerung. Ja. We'll see. Wir freuen uns, egal wann es kommt. Je früher, desto besser. Wir haben aber noch was Schönes entdeckt, und zwar den neuen Trailer zum zweiten Teil der ersten Staffel, Lupin.
Und warum ich hab so auch Bock. Immer, ey, ganz ehrlich, warum haben sie diese Staffel geteilt, ey, wirklich? Das ist einfach, das nervt so krass. Ich habe auch so Bock, ich habe den gesehen und habe direkt wieder die gute Laune gekriegt. Also wirklich, ich freue mich auch sehr auf den zweiten Teil der ersten Staffel.
Ja, das wird schön.
Das wird super.
Aber jetzt kommen wir zu dem Teil, der nicht ganz so spaßig war, unterhaltsam schon, aber nicht spaßig. Und zwar wollen wir ja, wie angekündigt, mit euch über die Schlange sprechen. Und um da jetzt auch in die richtige Stimmung zu kommen, zeigen? Zeigen, ist das richtige Wort?
Ja, wir zeigen es schon
in
Form
von... einfach mal in den Trailer.
Wir zeigen es euren Ohren.
Ja.
Du hast hier bei mir ein gutes Leben. Ich bin gut zu dir. Dann verstehst du sicher, warum ich nur schwer akzeptieren kann, dass du hier einfach weg willst.
Wenn dieser Mörder nicht gefunden wird, sind Menschen in Gefahr. Fini. Was ist mein Risiko im Vergleich dazu?
Was ihr Risiko ist?
Verstehen Sie, so geht er vor. Er raubt. Er tötet. Er fälscht die Reisepässe seiner Opfer.
Der Mann, der als die Schlange bekannt ist. Asiens berüchtigster Mörder.
Was hast du aus mir gemacht?
Du bist auch eine Mörderin. Niemand hat mich hier gefasst, Arte. Ich rechnete damit, dass mich Schuldgefühle überwältigen würden. So war es nicht. Ich fühlte mich frei.
Puh, okay, ja. Also, man hört die Beklemmung schon raus. Das ist ziemlich, ziemlich harter Stoff. Und wie gesagt, es geht um den Serienkiller Charles Sobra. Ich habe den ja in der letzten Folge im Announcement falsch ausgesprochen, den Namen. Aber es gibt auch wirklich die verrücktesten Varianten, wie der ausgesprochen wird. Habe jetzt aber einen Beitrag aus den 70er Jahren gesehen. Und die Franzosen sagen tatsächlich einfach Charles Sobra. Und im Amerikanischen sagen sie halt Charles Sobrage. Ich halte mich an die französische Variante. Na jedenfalls, Charles Sobra und seine Freundin Marie-André Leclerc gaben sich als Juwelenhändler aus und reisten zwischen 1975 und 76 kreuz und quer durch Thailand, Nepal und Indien. Dabei begingen sie auf dem sogenannten Hippie Trail in Asien eine ganze Reihe von Verbrechen und wurden zu den Hauptverdächtigen in einer Mordserie junger Reisender aus dem Westen. Als Hermann Knippenberg, ein junger Attaché der niederländischen Botschaft in Bangkok, zufällig über dieses komplexe Geflecht von Verbrechen stolpert, löst er, mit Hilfe seiner Frau Angela, der Polizei auf der ganzen Welt und Zeugen Sobras hinterhältiger Machenschaften, eine außergewöhnliche Kette von Ereignissen aus. In der Folge wird Sobra mit Haftbefehlen auf mehreren Kontinenten zum meistgesuchten Verbrecher auf der Fahndungsliste von Interpol. Ja.
Ja, und diese ganze Geschichte, wie es dazu kam, sehen wir in insgesamt 8 Episoden mit ungefähr 58 Minuten Laufzeit, also Stunde circa. Und das Ganze ist seit dem 2. April schon voll verfügbar auf Netflix. Es handelt sich auch um eine Co-Produktion von BBC One und Netflix. Also es wurde tatsächlich zuerst auf BBC ausgestrahlt, soweit ich weiß. Ne?
Mhm. Das ist ja, ja, ist richtig.
Auch nicht so üblich. Genau, das Drehbuch stammt aus der Feder von Richard Warlow und Toby Finlay und Tom Shankland und Hans Herbots übernahmen die Regie des Ganzen. Aber wen haben wir alles im Cast? Fangen wir dann direkt mal an mit unserem Haupttäter, Charles Sobral. Das ist, der wird gespielt von Taha Rahim, der ist 81 in Belfort geboren worden, französischer Theater- und Filmschauspieler. Und er war tatsächlich der Erste in der Geschichte des französischen Filmpreises, der sowohl die Auszeichnung für besten Haupt- als auch für den besten Nebendarsteller in einem Jahr bekommen hat. Und zwar für die Hauptrolle in Ein Prophet von 2009. 2018 wurde er dann in die Academy of Motion Picture Arts and Science berufen, die jährlich die Oscars vergibt. Und da wollen wir vielleicht mal einen kleinen Exkurs mit euch starten, weil ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht so genau, wer diese Academy eigentlich ist und wie die Oscars vergeben werden. Das funktioniert nämlich ein bisschen anders als bei anderen Preisverleihungen, wo es einfach eine vergleichsweise kleine Jury aus ausgewählten Personen gibt. Das ist eben hier bei der Academy nicht so. Die Academy ist aufgeteilt in verschiedene, ich sage jetzt mal, Handwerksgilden mit insgesamt rund 7000 Mitgliedern, also eine sehr große Jury, wenn man will. Und da ist es so, dass eine Gilde den Preisträger ihrer jeweiligen Zunft kürt. Also die Schauspieler wählen den besten Schauspieler, Regisseure vergeben den Preis an die beste Regie und so weiter. Einzig anders ist es in der Kategorie bester Film. Da dürfen alle Mitglieder abstimmen. Es ist aber dann auch nicht ganz so fair, wie es im ersten Moment klingt, weil die Schauspielgilde ist halt die größte. Und da könnte man jetzt unterstellen, dass eben Filme, wo beispielsweise ein Schauspielkollege oder eine Kollegin Regie geführt haben, einen kleinen Bonus haben. Aber das werfe ich jetzt mal ketzerisch so in den Raum. Nur so als Funfact nebenbei.
Ja, voll.
Kommen wir zurück zur Serie. Die Begleiterin von Charles, Marie-Andrée Leclerc, wird gespielt von Jenna Coleman. Die ist wiederum 1986 geboren in England und die kennen wir vielleicht aus Captain America, First Avenger, Doctor Who und seit 2016 spielt sie auch die Hauptrolle in der Serie Victoria als Königin Victoria. Hier noch ein kleiner Fun Fact, von 2011 bis 2016 war sie mit Richard Madden liiert. Ihr wisst schon.
Die Glückliche, ne?
Die Schöne. Der schöne Mann.
Woher kennt man ihn? Mit
einem Akzent. Es ist Robert Stark aus Game of Thrones. Oder der auch tolle. Der Bodyguard. Kann ich auch sehr empfehlen.
Oder auch Rocketman.
Yes. Oh. Ja, singen kann der Mann auch noch. Also manche Leute sind auch gesegnet.
Hat er da gesungen?
Hat er auch.
Weiß ich gar
nicht so
mehr.
Ausgiebig wie Taron natürlich, aber es gab ein schönes Duett.
Ja. Also ich erinnere mich halt nur an diese haarige Brust, die er gerne mal gezeigt hat und einfach dieser Mann, einfach so ein stämmiger Kerl und ein Fieser aber vor allen Dingen. Fies, der war so scheiße fies, ey.
Das stimmt. Okay. Und für Leute mit Vorlieben für Internetlöcher, es gibt ein schönes Carpool-Karaoke-Video zu Rocketman mit Taron und Richard zusammen und das ist wirklich, das lässt mein Herz hüpfen. Das ist wunderbar.
Und zum Thema Internetlöcher, da müsst ihr euch irgendwie in eine der letzten Folgen wird das erklärt. Viel Spaß beim Suchen.
Ach, ihr kennt doch Internetlöcher. Das müssen wir nicht erklären.
Das müssen wir jetzt nicht mehr. Haben wir schon. Ja.
Wir haben aber noch zwei Personen im Cast, die wir euch nicht vorenthalten wollen, nämlich unseren Helden Hermann Knippenberg. Der wird gespielt von Billy Howell. Der ist 1989 geboren, ebenfalls in England und spielt dort auch Theater. Der ist noch nicht so bekannt. Ich habe ihn tatsächlich vorher auch noch nicht so wirklich wahrgenommen, aber er hat unter anderem auch mitgespielt bei Dunkirk, dieser Kriegsverfilmung, die auch sehr ergreifend war. Und seinen belgischen Diplomaten-Unterstützer in der Serie, der wird gespielt von Tim McInerney. Den kennt man eher so für so Charakterdarstellung, aber der hat schon ganz schön viel auf seiner Filmografie, was man so kennt. Zum einen 101 Dalmatiner, Notting Hill, Doctor Who, Eddie the Eagle und er war auch bei Game of Thrones dabei. Man erkennt ihn da nicht auf Anhieb, denn er trägt da doch einen mächtigen Bart, der ihn so ein bisschen versteckt. Und da spielt er den Lord Robert Glover von dem Haus Tiefwaldmotte.
Weißt du, welches es ist?
Deepwood.
Also, ein
Volk im Norden.
Der McKinney ist auf jeden Fall einer dieser typischen Hollywood-Schauspieler, die irgendwie in allen möglichen, auch riesengroßen Produktionen mitgemacht hat, aber den man halt einfach irgendwie mit dem Namen dann nicht kennt. Ja? Die irgendwie immer so aus dieser Nebenrollentätigkeit nie so richtig herauskommen. In der Serie sticht er tatsächlich ein bisschen mehr heraus, weil er auch einfach irgendwie eine ziemlich coole Sau ist. Und und wie wir sehen, eben in vielen, vielen anderen Dingen auch.
Irgendwie dachte ich so, diese Rolle hätte auch John Goodman gut gestanden.
Ja, total. So ein Haudegen, ne? So ein kantiger Kerl. Ja, die Serie. Also die Serie beruht ja auf wahren Begebenheiten. Netflix spielt in jeder Folge eine Tafel aus, in der sie schreiben, dass das alles von wahren Begebenheiten inspiriert ist. Und wie wir dann im Laufe unserer Recherche herausfanden, sind die ziemlich nah an den tatsächlichen Events auch dran geblieben. Allerdings schreiben sie auch, dass einige Events und Namen aus Respekt vor den Hinterbliebenen verändert wurden und die Dialoge tatsächlich komplett frei erfunden sind. Das spielen sie in jeder Folge nochmal aus, um zu erinnern, all das, was wir da sehen, beruht schon auf wahren Shit. Und es ist ziemlich krass. Gut, sammeln wir doch mal. Wir haben einiges, was wir da erleben im Laufe dieser 8 einstündigen Folgen. Und alles dreht sich natürlich um den Serienmörder Charles Sobral, den wir in der Serie aber vor allen Dingen unter dem Namen Alain Gauthier erleben. Also er nimmt ja immer irgendwelche Aliasse an und keiner weiß so richtig, wen hat er da eigentlich vor sich. Ja, aber...
Aber wie heißt er denn in echt?
Ja, das wolltest du doch jetzt erzählen. Du hast es doch so geübt, extra für diese Folge.
Ach komm, ich wollte dich jetzt stolpern lassen.
Ja, ich kann es machen, kein Problem.
Gut, kann ich.
Aber ich glaube, du machst es wirklich mittlerweile perfekt. Nein, er hat ein ziemlich, also sein echter Name ist Charles Sobral, allerdings ist es nicht der komplette. Der komplette ist ein bisschen anders. Hodjan Bavnani Gorumuk Charles Sobral. So, ein in Saigon geborener junger Mann, 1944 in Französisch-Indochina auf die Welt gekommen. Saigon ist heute bekannt unter dem Namen Ho Chi Minh-Stadt in Vietnam. Und ist französischer Staatsbürger. War halt seinerzeit, war das eben so. Ja, und der echte Charles Sobral ist ja, wie gesagt, bekannt geworden dadurch, dass er westliche Touristen auf ihrer Reise durch den Hippie Trail tötete und bestahl. Man kannte ihn auch unter dem Namen Die Schlange, was darauf zurückgeführt wurde, dass er halt so ein sehr, sehr listiger Typ, sehr, sehr smart und mit vielen Täuschungen unterwegs war. Er hat also Pässe in einer unglaublichen Art und Weise damals fälschen können, hat irgendwelche komischen Medizinfläschchen unten angekokelt und dann so gefaked, dass er da irgendwie so einen Stempel auf den Pass macht und ist irgendwie mehrfach auch aus Gefängnissen ausgebrochen, auf sehr, sehr abgefahrene Art und Weise. Sehr hoch manipulativ, hat da wirklich keine Schmerzen gescheut, sage ich mal. Kann man so sagen, ne?
Aber Schlange passt natürlich auch, weil er mit Gift getötet hat.
Ach ja, ja, auch das.
Ja, ein sneaky Typ und halt auch giftig.
Aber er hat ja mit Gift nicht getötet. Er hat mit Gift ja nie, also es war ja...
Ja, okay, ja, du hast recht. Ja, also kurze Erklärung mal, wie der Typ so vorgegangen ist. Also zum einen hat er zusammen auch mit seinem Unterstützer RJ Touristen gescoutet sozusagen, nach seinem nächsten Opfer Ausschau gehalten, hat sich mit ihnen angefreundet, hat sie eingeladen, auch bei ihnen zu Hause zu feiern und alle haben Spaß am Pool, yay. Und dann gibt es ein paar Tropfen ins Getränk und die Leute werden krank, beginnen sich zu übergeben, haben Fieber und ähnliches und sind quasi hilflos. Dann bringt er sie zu sich nach Hause und bietet ihnen ein angebliches Heilmittel an, das sie halt wieder gesund machen soll. Und dadurch kommen die in so eine Art Abhängigkeit eben. Und dann, je nachdem, was er mit ihnen vorhat, geht es entweder so weiter, dass sie, wie im Fall von Dominique, einfach weiter irgendwie für ihn arbeiten, solange bis er den gemobsten Reisepass wieder rausrückt. Mhm. Oder er bringt sie weg und tötet sie letztendlich, um eben an deren Pässe und Reisechecks zu kommen. Des Öfteren sind sie auch verbrannt worden.
Verbrannt, massakriert, erwürgt. Also es ist ja auch gar nicht alles so richtig bekannt. Wie gesagt, reden wir hier von schätzungsweise 12 bis 24 Opfern. So richtig weiß das niemand, was da eigentlich passiert ist, bis auf er selbst natürlich. Und hat eben auf unterschiedlichste Weise die Leute auch manipuliert. Also wir reden ja hier über einen Mann, der ja offensichtlich geisteskrank ist, ja. In höchstem Maße skrupellos, narzisstisch, aber er zeichnete sich eben durch dieses hohe Charisma aus. Also er war eben sehr wortgewandt, sehr eloquent, hat die Leute damit ja auch für sich gewinnen können. Also der war sich seiner Wirkung sehr bewusst, auch seiner Optik. Also er galt ja auch als sehr attraktiver Mann, aber eben extrem manipulativ, egoistisch, sehr, sehr gewalttätig. Und das ist eine tödliche Mischung für diese Menschen. Und man fragt sich ja auch, warum eigentlich? Also ging es ihm wirklich nur um diesen Reichtum? Weil also auch dir fiel ja auf, so, was sollte dieses Ganze mit dem Vergiften und dieses Leid? Also der hätte einfach die Leute abmupsen können.
Ja, super umständlich.
So, das war es so. Also warum hat er sie nicht einfach komplett vergiftet, dass sie einfach direkt tot sind? Warum dieses komische Wechselspiel aus erstmal vergiften und leiden lassen und so? Und man vermutet.
Ich glaube, er hatte einfach Spaß dran, an dieser Machtposition.
Naja, irgendwie schon, auf jeden Fall. Aber mal nach seiner eigenen Aussage sogar, glaube ich, ja eben auch dieser große Hass auf diese westlichen Imperialisten. Also.
Aber auch gerade dieses Charismatische, was du erwähnt hast, das ist tatsächlich ein Phänomen, das man irgendwie öfter hat, wenn man da so zum Beispiel an Ted Bundy denkt. Oder diese Sektengurus wie diese Geschichte um Shannon Tate oder so, das hört man ja öfter, dass diese Typen so eine Strahlkraft haben und irgendwie es einfach schaffen, Leute in ihren Bann zu ziehen, dass sie einfach alles machen, um irgendwie von ihm geliebt zu werden.
Und immer wieder. Also die Geschichte von Charles Sobral ist tatsächlich irgendwie faszinierend, weil der bis heute diese kuriose Strahlkraft hat. Und in der Serie aber eben siehst du auf ziemlich klare Art und Weise, was da hinten dran hing und was dahinter in Wahrheit hinter dieser Person steckt. Und es ist ziemlich verstörend. Und es ist einfach irgendwie auch abgefahren, dass das so lange funktionieren konnte. Also auch dieser Ausschnitt, den wir da sehen in der Serie, wo er ja wirklich immer wieder Menschen auf diese Weise umgebracht hat. Immer wieder in diesem Haus oder in dieser Wohnung, in der sie da gelebt haben. Und
ja, in der eigenen Wohnung.
Wie funktioniert das, dass das irgendwie einfach ging? Ja? Also, aber das ist dann eine Verstrickung aus irgendwelchen Einflüssen, irgendwelchen Bestechungen bei der Polizei und eben auch immer wieder dieser Wechsel von Identitäten. Das, was er einfach meisterlich beherrscht hat. Er hat wirklich verstanden, wie die Welt funktioniert und hat das gnadenlos ausgenutzt für diese kranken Machenschaften.
Ja, man hat auch das Gefühl, dass er eigentlich nie Angst davor hatte, erwischt zu werden. Er weiß, was er da tut und egal, was passiert, selbst wenn er mal festgenommen wird, weiß er schon, da kommt er irgendwie wieder raus. So. Ja.
Es wird aber auch schnell klar, finde ich, dass das auch mit der Zeit zu tun hat. Also tatsächlich ist es ja in den 70er Jahren so, dass du, wenn du irgendwie mit anderen Ländern telefonieren wolltest allein, das ging ja kaum, ne? Musstest dich da irgendwie durchstellen lassen, wenn du Briefe geschrieben hast, konntest irgendwie, also ein Fax konntest du ja nicht einfach zustellen, hast ein Telegramm geschrieben oder so ein Quatsch. Also die Vernetzung ist nicht da und das hat definitiv auch dafür gesorgt, dass da die Kommunikation zwischen den verschiedenen Ländern und der Polizei und so nicht funktioniert hat und das war im Prinzip auch so die Basis, auf der er so arbeiten konnte. Er wusste halt, das ist einfach kein Thema, der ließ die Leute verschwinden, hat die Pässe an sich genommen, hat die Fotos gewechselt, hat das alles nochmal irgendwie aufgefresht. Und dann wusste einfach keiner mehr, was hier Phase ist. So, das ist dann halt so gewesen.
Es klärt auch so ein bisschen die Abhängigkeit von den Leuten auch in seinem Dunstkreis, weil sie halt eben, sobald sie da einmal mit drin hingen, nur schwer alleine wieder rauskamen. Also er hatte ja allein schon ihre Pässe und allein damit waren sie ja schon abhängig und konnten nicht einfach abhauen.
Ja.
Ja, eine tragische Figur in dieser Abhängigkeit ist vor allem Monique. Monique ist auch nicht ihr echter Name, sondern eigentlich ist es Marie-Andrée Leclerc, eine franco-kanadische Touristin, die auch auf ihn reinfällt und sich manipulieren lässt, die er aber nicht vergiftet, sondern die er als seine Gefährtin quasi einweiht und mitnimmt. Also wobei einweihen ist vielleicht zu viel gesagt. Es ist nicht so, dass es da ein klärendes Gespräch gibt. Komm mal her, Pippi, ich erzähl dir jetzt mal, dass ich Leute töte. Sondern also sie sind irgendwie zusammen im Urlaub und sieht einfach, was er da tut. Und sie ist irgendwie so überfordert oder auch so in ihn verliebt, dass sie vielleicht erstmal nicht wahrhaben will. Auf jeden Fall macht sie das alles irgendwie mit, auch wenn sie Gewissensbisse hat. Bis sogar zu dem Punkt, dass sie ja so eine zweite Persönlichkeit entwickelt. Also ja. Alain gibt ihr auch das Synonym, also Charles alias Alain gibt ihr auch ein Synonym, Monique. Und sie schreibt dann auch in ihrem Tagebuch Dinge wie, ich habe das erlebt und ich kann es kaum ertragen, aber ich bin jetzt Monique und das ist eine starke Frau und die macht da jetzt mit. So, sie entschließt sich das irgendwie.
Ja, man ist so hin und her gerissen, so, weil einerseits empfindest du eben Mitleid mit dieser Person Leclerc, weil sie einfach im Arsch ist, ja, weil sie einfach manipuliert wird und das im Laufe der Geschichte auch immer mehr selber merkt. Und dann aber auf der anderen Seite empfindest du natürlich auch große Abscheu gegenüber Monique, die letzten Endes eine Mittäterin ist, die ganz klar ihren Teil dazu beiträgt, indem sie dann ja auch irgendwie Getränke vergiftet und eben auch diese Frau an seiner Seite spielt, ne? Also Sobral ist ja der ja, ich sag mal so, asiatisch aussehende Typ, der dann diese in Anführungszeichen weiße Frau an seiner Seite hat und sich natürlich auch mit ihr präsentieren kann in dieser Zeit.
Ja, sie ist tatsächlich einfach Mittel zum Zweck und er macht dann noch nicht mal ein großes Geheimnis draus. Sie sieht ja auch, dass er noch irgendwie eine andere Frau hat, die in einem Juweliergeschäft arbeitet oder die Besitzerin ist, ich bin gar nicht sicher, und ihm da Geschäfte vereinfacht. Deren Vater ist wiederum bei der Polizei und das hilft ihm natürlich alles. Da werden auch Verlobungsringe wahllos durch die Gegend geschoben. Also er umgarnt immer den Menschen, der ihm halt gerade nutzt.
Ist auch super krass, wie er dann Monique sagt, ey, Monique ist nicht eifersüchtig, die braucht solche schwachen Gefühle nicht, so nach dem Motto, ne?
Ja.
Ist auch so krass einfach, ey. Also wird dabei erwischt, wie er mit einer anderen anwandelt und dann kommt er mit so einem Spruch um die Ecke. Wow, aber es funktioniert. Man weiß ja auch, dass die Leclerc auch auf der Suche nach genau so einem Abenteuer war. Also jetzt vielleicht nicht nach einem Serienmörder, ne?
Vielleicht nicht so.
Aber eben dieses aufregende Leben, so, die ist ja dahin, um Abenteuer zu erleben. Und dann trifft sie auf diesen charismatischen, gut aussehenden Typen, der sich dann auch für sie interessiert.
Fühlt sich ein bisschen wie eine Auserwählte, ne?
So sieht's aus. Und das ist so, das ist, also nur, also anders ist es ja nicht zu erklären. Wir werden ja später auch sehen, irgendwie so, wie sie dann damit im Nachhinein auch gelebt hat.
Aber was verspricht der RJ?
RJ ist auch so ein komischer Charakter. Also der ist plötzlich da und RJ ist ja ein noch viel stärkerer Mittäter, könnte man sagen. Also er ist ja, wie gesagt, derjenige, der die Leute auch mitscoutet, der mit aussucht, welche Touristen da jetzt gut passen könnten, wer hat da ein bisschen Geld und wo lohnt es sich, mal zuzuschlagen. Und er ist auch derjenige, der ja auch Morde begangen hat, ganz klar.
Ja, er ist der Junge für die Drecksarbeit.
Das heißt also, Alain, also beziehungsweise Charles Sobral hat ihn tatsächlich so bequatschen können, dass er die Dinge übernommen hat. Und so richtig verstehen tut man nicht. Man kriegt nicht mit, dass er jetzt irgendwie da großartig viel Geld verdient. Also wahrscheinlich wird er natürlich auch Geld verdienen. Aber es wirkt so etwas so, als wäre RJ gerne Sobral. Also als würde er ihn gerne so beeindrucken wollen, dass er genauso stark ist und genauso schlau und intelligent und wir sind da hier eine Crew. Und Sobral weiß das, merkt das und verkauft ihm dann auch immer diese Bruderschaft, ne? Du, wir sind Brüder und deswegen und mach das jetzt. Und also er eifert ihm scheinbar so nach.
Ja, muss man dabei gewesen sein. Kann man so irgendwie nicht begreifen. Aber es gibt ja auch Personen, die sich nicht so verfangen haben in Charles Gelaber. Naja, ein bisschen seine Ex-Frau natürlich. Er war schon mal verheiratet, bevor er Monique traf. Das erfahren wir etwas später in der Serie. Und der wurde es irgendwann doch zu bunt und sie hat dann, nachdem er verhaftet wurde, ja, Abstand genommen und hat erstmal die gemeinsame Tochter, die es gab, zu ihren Eltern gebracht und hat ihn dann auch verlassen letztendlich. Und das scheint so die einzige Frau eigentlich neben seiner Mutter gewesen zu sein, für die er tatsächlich was empfunden hat, weil es ist eigentlich relativ deutlich, dass Monique wirklich nur Mittel zum Zweck ist und nicht jemand, der ihm am Herzen liegt, wenn es das überhaupt gibt.
Es ist ein sehr skurriles Verhältnis, das er da zu seiner Ex-Frau pflegt und wie er versucht, auch sie zu beeindrucken damit, dass er ja jetzt irgendwie ein gemachter Mann ist. Aber auch ähnlich ist die Beziehung zu seiner Mutter, die nicht so viel von ihm hält, aus sehr, sehr guten Gründen, die in ihm auch so ein bisschen das sieht, was sein Vater war, der scheinbar so ähnlich drauf war wie Charles, also sehr manipulativ, der die Leute nur ausgenutzt hat. Und die Mutter ist auch im Prinzip diejenige, die so ein bisschen den Stein zum Rollen bringt bei Leclerc, dahingehend, dass einfach das alles nur ein Schauspiel ist. Ja, und auch bei ihr sehnt sich Sobra irgendwie nach Anerkennung und nach der Liebe und bekommt sie nicht, weil die Mutter einfach weiß, was das für ein widerlicher Typ ist und was er da eigentlich macht. Wobei ich nicht weiß, ob sie tatsächlich auch über diese Morde Bescheid wusste, ich glaube nicht. Ich glaube eher diesen Betrug, diese Betrügereien.
Naja, sie liest schon Zeitungen.
Es ist eine super, super elende Geschichte eigentlich. Und wie gesagt, immer wieder unter dieser Tatsache, dass das auch genau so war. Ist sehr, sehr bewegend. Aber es gibt auch die gute Seite. Ja, es gibt den Hermann Knippenberg, dem wir ja im Prinzip da diese Folge auch zollen wollen. Ein niederländischer Diplomat, der tatsächlich so ziemlich alles aufs Spiel setzt, um den Mörder zweier Landsleute dingfest zu machen. Also bei ihm beginnt das im Prinzip damit, dass eben zwei Niederländer, ein niederländisches junges Paar, getötet werden, verbrannt werden. Und er macht sich dann irgendwie daran und merkt, dass dann lohnt sich wahrscheinlich irgendwie noch ein tieferer Blick, was da eigentlich passiert ist, und merkt sehr schnell, dass das ein größeres Ding ist. Kämpft aber sehr gegen die Gewerke alle an, ne? Weil er ja irgendwie so fast alleine dasteht. Der Botschafter verbietet ihm die Arbeit an dieser Sache, aber er bleibt dran und macht ganz klassische polizeiliche Ermittlungsarbeit und sammelt ohne Ende alle Informationen, die er kriegen kann, und merkt ganz schnell, dass es ein großes Geflecht und Netz an Events sind, die alle irgendwie am Ende zu Charles Sobra führen. Ja, dieser Ehrgeiz übernimmt ihn dann auch komplett, nimmt es komplett ein, ihn und sein Privatleben, bis er seine Frau ja am Ende auch verliert, ne?
Ja, also wir haben auch ein Interview gefunden von der echten Angela Knippenberg. Heute heißt sie Kane oder Kane.
Kane, ja.
Bin ich jetzt gar nicht sicher. Kane, ja. Und die sagt auch, dass er einfach nicht loslassen konnte und das schon ausgeartet ist. Denn letztendlich, es ist natürlich, ja, wie soll man sagen, löblich ist zu wenig. Also es ist natürlich
ehrenhaft, ne?
Ja, ehrenvoll, dass er sich da reinhängt, auch against all odds, sage ich jetzt mal. Also er kämpft ja auch gegen die Polizei selbst. Also er muss Beweise liefern, damit überhaupt jemand irgendwie mal einen Finger rührt. Und und bringt sich dabei auch selbst in Gefahr natürlich auf eine Art. Man weiß ja auch gar nicht, was da noch so alles dahinter steckt. Und irgendwann schläft er auch mit einer Waffe, weil er Angst hat. Und dann kann ich natürlich als Ehefrau die schon verstehen, der Mann hat gar nichts damit zu tun und bringt uns ihr aller Leben in Gefahr.
Ja, so ist es. Und er hat auch Hilfe von anderen Leuten, die auch merken, dass da etwas gehörig nicht in Ordnung ist und dass man diesem Mann auch Einhalt gebieten muss, also Sobra. Und so erarbeitet er ziemlich schnell, dass die Nachbarin Nadine, also die Nachbarin Sobras, Nadine, und ihr Mann, der, wie hieß?
Rémi.
Rémi. Nadine und Rémi wohnen in der Nachbarschaft.
Wie der Koch aus Ratatouille. Musste ich dran denken, weil er ja auch Koch ist.
Stimmt, tatsächlich. Die beiden wohnen direkt neben Sobra und arbeiten auch mit ihm zusammen, was das Edelstein, was so dieses Schmuckgeschäft angeht, und verdienen auch ganz gut eigentlich über Sobra und kriegen auch da irgendwie so am Rande mit irgendwie, ja, scheint was nicht zu stimmen und so. Und dann kooperieren sie mit Knippenberg und besonders Nadine sticht da hervor und sorgt dafür, dass es diese Fotos gibt von den beiden. Also es gibt ja so diese zwei, drei bekannten Fotos von Charles und Leclerc und die hat Nadine gemacht. War natürlich besonders mutig, auch ziemlich, ja, es ist fast schon leichtsinnig, wie sie sich dann auch so in die Wohnung da reingeschlichen hat. Und die hat ja auch am Ende irgendwie den Plan für die Polizei geliefert, wo sich was befindet. Und es waren auch Nadine und Remy, die den einen jungen Mann, den Sobra, bei sich ja fast gefangen hielt, Dominique.
Dominique, ja.
Also Dominique ist auch so ein junger Rucksackreisender, der irgendwie da gestrandet ist und den Sobra dann auch vergiftet hat. Da ging es dann gar nicht gut und dann hatte Sobra quasi so ein Gegenmittel und es war aber gar nicht so ein richtiges Gegenmittel. Dem Jungen ging es nie so richtig gut. Der hat aber nur schnell einfach gemerkt, wenn ich jetzt nicht hier bleibe und dieses Zeug kriege, dann kann ich gar nicht gut leben und war so komplett abhängig von Sobra.
Ja, er hatte ja auch keinen Pass mehr.
Den Pass musste,
also wenn er jetzt ohne Pass in diesem Land unterwegs gewesen wäre, wäre er ja früher oder später aufgegriffen und verhaftet worden.
Ja, und er kam nicht weg, ne? Er kam nicht einfach weg. Hat dann aber doch irgendwann geklappt, weil Nadine und Remy ihm geholfen haben. Also die auch unter ziemlich lebensgefährlichen Einsatz haben auch sie dazu beigetragen, dass Knippenberg weitere Erkenntnisse sammeln konnte. Und es ist ziemlich abgefahren, wie das abgelaufen ist und wie vehement Knippenberg dieser Sache gefolgt ist und am Ende ja auch recht hatte. Und das ist auch das, was ihn getrieben hat. Einfach die Vorstellung, wenn wir diesen Mann nicht kriegen und festnehmen und daran hindern, weiterzumachen, dann wird er auch nicht aufhören, weiterzumachen. Ja. Und das ist ihm zu verdanken. Er hat es nicht alleine gemacht, aber es war definitiv sein starker Wille und dieses frühe Erkennen, was dafür gesorgt hat, dass die Dinge so gelaufen sind, wie sie gelaufen sind. Knippenberg hat dafür gesorgt, dass Sobra überführt werden konnte. Maßgeblich.
Und tatsächlich sammelt er ja auch noch bis heute alles, was mit diesem Fall irgendwie zu tun hat und hält da seine Sammlung aktuell, obwohl der Mann hinter Gittern ist und ja, es scheint irgendwie auch sein Leben einfach jetzt zu bestimmen.
Ja, es nimmt ja auch kein Ende. Also tatsächlich ist es ja auch so, dass diese Geschichte um Sobra immer wieder aufflammt. Immer wieder. Es wurden ja auch schon verschiedene Dinge veröffentlicht. Es gab irgendwie schon ein Buch und es gab auch irgendwie schon mal einen Film darüber. Und Sobra wurde auch immer wieder angefragt für Interviews und Fotos. Und es ist absurd. Also diese Faszination für brutale Gewalttäter, das ist so kurios, dass ein Typ, der sowas macht, der so viel Leid ja verteilt hat, ja, dass es dem eigentlich relativ gut damit ging. Also er wurde dann erwischt und irgendwann ging es auch nicht mehr weiter und so weiter und so fort. Aber heute weiß man, der hat mit dieser Story einfach Millionen verdient. Mit Interviews, mit Fotos, mit Filmrechten. Und auch diese Aufmerksamkeit, die er sehr offensichtlich genießt. Ja, dass die Leute ihn wahrnehmen und über ihn sprechen wollen und alles wissen wollen und so weiter.
Das ist die ihn ja letztendlich auch ins Gefängnis gebracht hat am Schluss.
Ja, das stimmt.
Muss man ja auch sagen.
Das stimmt.
Die eigene Eitelkeit hat ihn zu Fall gebracht.
Das ist wahr.
Und Knippenberg.
Ja. Ja, Sobra ist irgendwie verrückt, weil dieser Mann spricht ja ziemlich offen über seine Morde. Das hat er schon gemacht. In Interviews hat er schon sehr detailliert über die tatsächlichen Morde gesprochen, bestreitet sie aber nach wie vor. Also er sagt nach wie vor, dass er es nicht gemacht hat und gibt vor, seine Handlungen seien eine Vergeltung gegen den westlichen Imperialismus in Asien.
Ah ja.
Es ist krass.
Na dann.
Es ist krass. Es ist auch krass. Also wirklich so, je mehr man sich da eingelesen hat, desto verrückter wurde es eigentlich. Also am Ende des Tages, also was ist eigentlich mit diesen Leuten? Also wo sind die heute? Sobra lebt noch. Es gibt ihn noch. Der ist jetzt mittlerweile 77 Jahre alt. Und bei ihm ist es so, dass er für einige seiner Taten nicht mal bestraft werden konnte. Also vor allem in Thailand, bei dem ihm ja die Todesstrafe erwartet hätte, konnte er nicht wirklich verknackt werden. Also nicht, was heißt nicht wirklich, ist einfach nicht passiert, weil einfach Beweise fehlten oder weil die Taten mittlerweile verjährt waren. Der hat das irgendwie so komisch gedreht und war dann irgendwo immer mal wieder auch im Gefängnis und so. Und in Thailand konnte man ihn dafür zumindest nicht dran kriegen.
Finde ich aber auch spannend. Also in Deutschland ist es ja so, dass Mord nicht verjährt, soweit ich weiß.
Ich habe keine Ahnung, ja, wahrscheinlich ist es so. 2004 wurde er jedoch in Kathmandu verhaftet und für den Mord an der Rucksacktouristin Connie Jo Brunsich im Dezember 1975 final zu lebenslanger Haft verurteilt. 6 Jahre später kritisiert der UN-Menschenrechtsrat, Sobhra hätte kein faires Verfahren bekommen. Das muss man sich mal vorstellen.
Oh.
Aber ungeachtet dessen, also das wurde abgelehnt und nochmal bestätigt, aber ungeachtet dessen wurde er 2014 auch nochmal für den Mord an Laurent Carrière, der ebenso im Dezember 75 stattfand, erneut zu lebenslanger Haft verurteilt. Also das Ding war auf jeden Fall durch. Und interessant ist, dass die meisten der in diesem Fall gegen ihn verwendeten Beweise von Hermann Knippenberg und Interpol gesammelt wurden. Das war die Grundlage dieser Entscheidung. Ja, und seitdem und bis zum heutigen Tag sitzt Sobhra in einem Gefängnis irgendwo im fernen Kathmandu. Mit Ende 70 Jahren und schweren Herzproblemen.
Und viel Geld.
Jede Menge Geld, wahrscheinlich.
Aber was bringt's ihm im Knast?
Und viele fragen sich, warum ist Sobhra eigentlich 2004, als er ja dort verhaftet und dann eingesperrt wurde, viele fragen sich, warum ist denn er trotz dieses Gesuchs, dass man ihm ja, also er wusste ja, dass man nach ihm sucht in Nepal, und trotzdem ist er ins Land gereist. Und so richtig klar ist es eigentlich nicht, warum macht er das? Und zurückführen tut man es dann doch eben auf dieses Ego. Also man vermutet, es sei ein Ergebnis seiner Sehnsucht nach Aufmerksamkeit und übermäßigem Vertrauen in seine eigene intellektuelle Überlegenheit, dass er schon irgendwie rauskommt.
Ja. Ich mein, laut Serie hat er sich ja extra dort nochmal vor dem Stadtwappen fotografieren lassen.
Mann, das ist so abgefahren. Also wie der Typ durchs Leben ging. Und dem ging es ja immer gut. Also selbst in Gefängnissen, dann hat er irgendwie, wie gesagt, ne, also auf verrückteste Art und Weise konnte er aus Gefängnissen fliehen oder er konnte einmal auch so Edelsteine mit ins Gefängnis schmuggeln und hat dann dort wirklich ein sehr komfortables, ja fast schon luxuriöses Leben leben können, hat die ganzen Wärter bestochen damit und hatte dann immer feinstes Essen und alle möglichen Vorzüge, die man sich nur so vorstellen kann. Oder er konnte einmal fliehen, was ja eine völlig absurde Geschichte ist, indem er tatsächlich einen Blinddarmdurchbruch gefaked hat. Und damit ja dann...
Ja, und das ist so überzeugend, dass er tatsächlich operiert worden ist.
Das ist so krass. Ihm wurde denn der Blinddarm entfernt. Und gut, irgendwie im Krankenhausteil des Gefängnisses sind scheinbar irgendwie die Überwachungsmechanismen nicht ganz so strikt. Und hat es dann irgendwie geschafft zu entkommen und konnte fliehen. Also der Mann hatte ein sehr bewegtes, natürlich auch zugegebenermaßen sehr interessantes Leben, sehr faszinierend, aber... Einfach sick, wie er damit durchkommen konnte. Und auch selbst heute haben die Leute irgendwie eine Faszination, fast schon eine sympathische Faszination teilweise für diesen Menschen. Wie gesagt, hat er ja schwere Herzprobleme und wurde auch am Herzen operiert. Und der operierende Chirurg postet irgendwie irgendwann auf Twitter ein Foto mit Sobhra zusammen und schreibt als Titel dahin irgendwie, ja, ich kann bestätigen, der Mann hat ein Herz. Das ist so absurd, Alter. Ey, das ist doch einfach nur, also irgendwie so, was ist das, ja? So, aber es ist.
Weil die Leute lieben so, True Crime-Geschichten. Guck dir mal die Podcast-Charts an, allein schon. Oder auch die Netflix-Serien, die es da gibt zu Ted Bundy und.
Aber was ist das? Immer. Ist das irgendwie Bewunderung? Ist das irgendwie so? Ich meine, der Typ ist nun wirklich kein Sympathieträger. Und auch in der Serie.
Ich glaube, man will verstehen.
Ja, naja.
Ted Bundy hat ja auch Liebesbriefe bekommen im Gefängnis, weil Leute ihn bei den Gerichtsverhandlungen erlebt haben und für so attraktiv und charming hielten.
Sick.
Dass sich da Frauen noch verliebt haben. Also es ist, obwohl man ja wusste, dass er Frauen getötet hat. Also es ist schwer zu verstehen.
Wie ging es für Marie Leclerc weiter? Ja, also auch sie hatte ein Gerichtsverfahren in Delhi. In Indien und wird auch zu lebenslanger Haft verurteilt. Irgendwann in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Aber als man dann 1983 Eierstockkrebs bei ihr feststellt, wird sie nach einem Berufungsverfahren sofort freigelassen. Allerdings mit der Auflage, dass sie Indien nicht verlassen darf. Zunächst. Im weiteren Verlauf des Jahres, im Juli 83, gestattet man ihr dann doch gegen eine Kaution von 18.000 Euro und unter Auflagen nach Kanada zurückzukehren, in ihre Heimat. Also sie ist super schwer an Eierstockkrebs erkrankt im Endstadion Und man gestattet ihr dann also, nach Hause zu gehen und dort ihren Lebensabend zu bestreiten. Sie muss sich dann irgendwie dort regelmäßig in der indischen Botschaft melden oder irgendwie so, haben die das dann damals ausgemacht. Sie veröffentlicht dann auch im selben Jahr im Herbst noch ein Buch, Je reviens, also zu Deutsch, ich werde zurückkehren, und erzählt dann halt von ihrer Sicht der Dinge, was ihr Leben mit Sobra angeht. Und
Oh,
in dem
spannend.
Buch erklärt sie, dass sie Sobra eigentlich nie wirklich geliebt hat, obwohl ihr Tagebuch aus dieser Zeit das Gegenteil zu beweisen scheint. Also da ist sie auf jeden Fall mit sich nicht im Einen. Und das ist ja, das unterstreicht ja
Das
eigentlich auch
glaube ich nicht.
diese zwei Persönlichkeiten, die sie ja in sich
Aus
hatte.
welchem Grund soll sie es denn sonst gemacht
Ja,
haben?
es macht auch gar keinen Sinn. Ja gut, also mit Leclerc geht es dann halt eben auch trotzdem tragisch zu Ende. Ein Jahr später, im Alter von 38 Jahren, stirbt sie an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Und bis zu ihrem Tod bestritt sie vehement jegliche Schuld an den Verbrechen und sah sich eher als Opfer einer Verschwörung von Charles Sobra. Und ja, die Serie lässt das auch irgendwie so ein bisschen zu, halb zu, dass sie getäuscht wurde. Also es ist da, man kann da nicht sagen, dass sie so wirklich straight, aber eigentlich schon. Also du gehst nicht aus der Serie, sondern die Serie erlaubt so ein bisschen auch, dass sie getäuscht wurde.
Naja, bis zu einem gewissen Punkt würde ich sagen, ja. Aber sie hat ja dann auch ein Pärchen gefunden und zu ihm gebracht,
Ja,
um ihn
na
irgendwie
klar.
zu beeindrucken und davon zu überzeugen, dass sie auch in seinem Boot sitzt.
Unterm
Und ich
Strich
finde,
kann sie
ab dem
auch
Punkt
nach,
kann man nicht mehr davon
ja,
sprechen, dass sie ja Opfer war.
auch nach der Netflix-Serie kann man jetzt nicht behaupten, sie hätte nie von irgendwas gewusst und wäre in dem Moment, wo sie es wusste, dann konsequent gegangen und hätte dann irgendwie auch dafür gesorgt, dass dieser Mann verknackt wird. Im Gegenteil, also sie hat ja noch protestiert, als auch er zur lebenslanger Haft verurteilt wurde.
Echt?
Ja, es ist verrückt einfach. Es ist
Hm.
so verrückt.
Unsympathisch.
Ja, bei RJ ist man sich auch nicht, also RJ ist so ein bisschen der Chowdhury. Sein Verbleib ist so ein bisschen ein Rätsel geblieben. Also man weiß im Prinzip bis heute nicht, was aus seinem Leben wurde. Manche vermuten, Sobra und Leclerc hätten ihn ausgesetzt. In der Serie ist es ja auch so ein ähnlicher Weg, dass er da einfach ausgesetzt wird, kurz bevor sie nach Genf reisen. Andere glauben, dass er umgebracht wurde von Sobra, weil er natürlich jemand ist, der alles wusste und damit auch potenziell eine Gefahr darstellen könnte. Aber dagegen spricht, dass es halt keine Überreste gab in der Gegend. Also es wurde ja nie eine Leiche gefunden. Und so ist die Interpol-Akte über RJ bis heute noch offen. Und bleibt ungeklärt. Berichten zufolge gab es wohl eine unbestätigte Sichtung von ihm hier in Deutschland, in Frankfurt, im Dezember 76. Also da wurde RJ das letzte Mal gesehen. Und sollte er jetzt tatsächlich, wahrscheinlich unter falschem Namen dann, irgendwo noch leben, dann wäre auch er mittlerweile über 70 Jahre alt.
Hätte ich aber auch für unrealistisch, dass er den am Leben gelassen hat.
Ja gut,
Aber
aber wo ist die Leiche, ne? Alle anderen haben sie ja gefunden.
naja, das heißt ja nichts. Und ob sie alle gefunden haben, wissen wir ja auch
Wissen
nicht.
wir auch nicht, ja, das stimmt.
Naja. Eine Person, von der wir wissen, wie es weiterging, ist Hermann Knippenberg. Berichten zufolge verließ er 1977, nur ein Jahr nachdem Sobra vor Gericht gestellt wurde, Bangkok. Und es wird angenommen, dass er bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2003 als Diplomat in verschiedenen weiteren Ländern gearbeitet hat. Heute lebt er in seinem Haus in Wellington in Neuseeland und bewahrt dort noch immer ein Archiv auf, wie wir eben schon erwähnt haben. Und das hält er auch immer schön aktuell. Also es hat ihn nicht losgelassen, die ganze Geschichte. Auch wenn
Ja.
er dabei leider seine Frau verloren hat, obwohl das klingt jetzt, als wäre sie gestorben. Das ist nicht der Fall. Sie waren nach den ganzen Ermittlungen und diesem Fall noch weitere 13 Jahre verheiratet. Warum sie sich dann letztendlich getrennt haben in der Realität, wissen wir nicht so genau. Was wir aber auch aus einem Interview mit Angela wissen, ist, dass dieser finale Hinweis nicht von ihr kam. Also der finale Hinweis, der dann Sobra letztendlich dann doch ins Gefängnis gebracht hat, der kam nicht wie der Serie angedeutet, nicht von Angela, sondern es hat Knippenberg irgendwie selbst herausgefunden. Ja, und Angela ist tatsächlich, wenn auch in der Serie, nicht so großartig besprochen, aber eigentlich eine ganz spannende Persönlichkeit. Nach ihrer Zeit in Thailand legte sie nämlich eine beeindruckende internationale Karriere hin. Sie leitet im Jahr 2013 die Untersuchung des mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatzes in Syrien. Zudem diente sie bis Mitte 2015 als hohe Vertreterin der Vereinten Nationen für Abrüstung, leitete die größte und komplexeste Abteilung der UNO. Kane war zeitweise Vorgesetzte von mehr als 40.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und verwaltet ein Budget von mehr als 5 Milliarden Dollar. Das ist schon nicht schlecht. Sie ist seit 2016 Mitglied des Universitätsrates der Vereinten Nationen und seit 2019 auch Vorsitzende des Rates. Sie ist in verschiedenen Verbänden unterwegs. Also die Liste ist lang, was sie alles macht. Sie lehrt als Gastprofessorin an verschiedenen Universitäten und also die Frau sitzt einfach nicht still. Das ist ganz spannend.
Und sie war nicht so, also sie war nicht so amused über ihre Darstellung in der Serie, ne? Es war irgendwie nicht ganz so, wie sie sich das vorgestellt hat oder beziehungsweise wie es aus ihrer Sicht war.
Genau, also die Serie an sich fand sie schon nah an der Realität und sie hat auch gesagt, dass es für sie ganz spannend war, das quasi nochmal da aufzuarbeiten durch die Serie, das nochmal zu durchleben. Aber sie sagt auch, dass sie ihre eigene Darstellung nicht so treffend fand. Sie hatte halt kurze, dunkle Haare und war jetzt kein nettes Blondchen, wie sie sagt. Also sie meinte, die Schauspielerin hat das sicher schon alles gut gemacht und so, aber es war, also sie hat sich jetzt nicht getroffen gefühlt. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so wichtig gewesen eben für die Serie. Die Serie selbst, wie du schon gesagt hast, an den Tafeln stellt ja auch voran, dass sie auch aus dramatischen Gründen Sachen ein bisschen abgeändert haben. Also das passt schon.
Ich denke, das ist auch legitim. Ganz im Gegensatz zu Knippenberg, der in einem Interview sich ziemlich beeindruckt gezeigt hat von der Darstellung der Events in der Serie. Er meinte, für ihn ist das gefährlich nah an der Realität gewesen und er musste manchmal wirklich das irgendwie so auseinanderhalten, dass das, was er gerade sieht, ja tatsächlich eine Serie ist, die nachproduziert ist und nicht das echte Erlebte. Also für ihn war das ziemlich nah, was ja sehr, sehr spannend ist, auch einfach zu erfahren, wie immer in solchen Sachen, wie nah an der Realität sind die Dinge eigentlich und was sagen die Leute, die tatsächlich dabei waren.
Die Macher haben ja anscheinend auch versucht, sie mit in die Produktion einzubeziehen. Also Angela sagt auch in diesem Interview, dass sie vorab auch das Skript schon bekommen hat und da auch, Kritik und Vorschläge geäußert hat.
Das ist schon gut. Das ist schon richtig cool. Ich glaube, Sobra aber wahrscheinlich nicht so, ne? Darüber habe ich jetzt nichts.
Das weiß ich nicht.
Ja, also auf jeden Fall auch nach Aussage der Beteiligten, die was gesagt haben, macht die Serie es sehr, sehr gut. Und das finden wir auch. Also grundsätzlich muss ich ja echt sagen, ist die Serie eine sehr sehenswerte Serie. Ich fand die schon sehr, sehr stark. Vor allen Dingen, das muss ich herausstellen, ne? Wir befinden uns ja in den 70er Jahren und die Optik haben die unglaublich gut hinbekommen. Mhm. Unglaublich gut. Ich finde, also es gab ja immer diese Szenen, das haben die auch wirklich durchgezogen. Ne? Also es gab ja immer so diese Aufnahmen, die so mit so Körnung, das Bildformat so 1:1, wie man es halt von früher aus den Fernsehern kannte. So dieses grisselige Bild und so. Also ich hatte das Gefühl, das sind echte Aufnahmen aus den 70er Jahren, die sie einfach genutzt haben. Und irgendwie sind wir uns da auch nicht so, also wir sind uns da nicht so richtig einig darüber. Also ist es Stock-Footage aus der Zeit oder nicht? Es sieht wirklich so aus. Aber was sie dann machen ist, dass sie dann quasi so eine Art Fade in die heutige Zeit ziehen, was jetzt auf jeden Fall die Bildqualität angeht. Das heißt, die sind erstmal so in diesem 70er-Jahre-Look und plötzlich hast du dann doch ein Breitbild und plötzlich wird das Bild dann ganz gestochen, scharf und ganz klar. Und das machen sie immer wieder und das habe ich extrem gut gefunden. Das hat mich sehr beeindruckt. Diese Optik fand ich sehr, sehr stark.
Ja, ich fand auch die Kostüme toll, vor allem Marie-André. Die war einfach voll. Style on fleek die ganze Zeit über. Voll. Ich brauche so eine Hose.
Die hat einen wunderschönen Stil. Also generell natürlich, ich meine, wir haben auch viel mit Hippies und so zu tun und es war ja eine sehr lebensbejahende, bunte Optik und Ästhetik und das hat die Serie krass gut eingefangen. Also man kann sich sehr, sehr gut in die Zeit einfühlen und hat es sehr genossen. Aber nichtsdestotrotz war diese Serie und vor allen Dingen die Performance von Taha Ramin extrem beklemmend. Also ich fand das total schön anzusehen, aber ich habe mich die ganze Zeit nicht wirklich wohl gefühlt. Und damit muss ich wirklich auch auf diese Leistung von diesem Typen kommen, die ich echt ja, ich weiß nicht, ist brillant ein Wort, was okay ist? Ich fand, er hat es brillant, er hat es brillant
doch,
gespielt.
Doch.
Er sah richtig gut aus. Ein sehr hübscher Mann, durchtrainiert, schön anzusehen. Aber wenn du ihm in die Augen geschaut hast, diesem Schauspieler, dann hast du einfach diese Eiseskälte gesehen. Dieses völlig gnadenlose Endgegner-Bösewicht-Ding. Ich fand, das hat er richtig gut gemacht.
Ja, so ein stark. Gruseliger Lehrerblick.
Ja, schlimmer einfach so. Also, weiß ich nicht. Also, es war echt, also, ich fand das so über, also, es war fast klaustrophobisch für mich. Also, ich fand das so unangenehm. Ich fand einfach auch so schlimm. Also, die Serie geht ja nicht ganz so weit. Es ist jetzt kein Game of Thrones, wo du irgendwie die Säbel durch die Hälse schwingen siehst. Aber sie deuten es so stark an, dass es einen schon sehr mitnimmt. Mit diesen jungen Leuten. Also ich fand auch vor allen Dingen dieser erste Mord an dieser amerikanischen Rucksacktouristin, die ja eigentlich dahin ist, um ins Kloster zu gehen und dort ihr Dasein zu fristen. Er vergiftet sie, er betäubt sie.
Sie geht freiwillig ins Kloster.
Ja, ist ja richtig. Aber na gut, aber ich meine, es ist halt echt eine traurige Geschichte. Keiner weiß, ob es jetzt wirklich exakt so war, aber in der Serie ist es ja nun mal so, dass diese Frau noch einmal halt feiern will und dann gerät sie nun ausgerechnet in die Fänge von diesem RJ, der sie dann dazu überredet, komm noch mit und wir machen noch ein bisschen weiter und Party und was weiß ich. Und am Ende ist es halt dieser Gang der Dinge, dass sie dann vergiftet wird. Und sie ist dann so ein ganz widerlicher Zustand, in dem sie sich befindet. Also sie scheint bei Bewusstsein zu sein und alles mitzukriegen. Sie kann auch reden und sich ausdrücken, ist auch bei Sinnen, aber sie kann ihren Körper nicht mehr steuern. Und dann,
das ist das Schlimmste.
Dieser Blick, wie sie dann halt Sobra anschaut und sagt, wirst du mir wehtun? Und dieser eiskalte Typ, der dann RJ dazu bringt, dass er dieses Mädchen einfach ins Meer schmeißt. Ey, es ist so. Also man sieht die Morde nie so explizit, aber es geht sehr an die Substanz. Und das muss einem schon klar sein. Es muss einem schon klar sein. Und das macht die Serie schon sehr, sehr stark. Es ist, ich finde so, also die Taten und die Vorgehensweise Sobras und auch das Leid der Opfer sind schon sehr verstörend.
Ja, das ist vielleicht auch ein Grund, warum es nicht so viel Spaß macht, die Serie zu gucken. Also es ist unterhaltsam, wie schon gesagt, und es ist gut gemacht. Aber ich fand es manchmal, hat sich ein bisschen gezogen. Mm. Und ja, es ist auf jeden Fall halt keine Feel-Good-Serie. Man muss da schon irgendwie Bock drauf haben.
Ja, man kämpft sich durch, aber man ist schon sehr fasziniert eben von diesen Leuten, also von diesem Verhältnis auch zwischen Sobra und seiner Freundin Marie Leclerc. Und also wie sie das machen, ich finde, dass sie es alle wirklich gut machen.
Ich mochte Nadine auch sehr gerne, die Co-Heldin.
Ja, ja, voll. Also es ist schon schön anzusehen. Diese Ästhetik ist schon sehr beeindruckend eingefangen, aber es drückt auf der Brust. Was ich auch sehr, sehr schön fand, ich ganz persönlich, ich fand es sehr, sehr schön, dass in der Serie sehr viel Französisch gesprochen wird. Ich habe das als sehr angenehm empfunden. Ich mag die Sprache, ich finde die sehr attraktiv. Und also für Französisch-Fans, also ich spreche es jetzt nicht so besonders gut. Aber für Fans dieser Sprache, die kommen da wirklich da auf ihre Kosten. Daran geizen sie nicht. Ja.
Ja, was ich auch nicht so gerne mochte, waren diese vielen Zeitsprünge. Also es war nicht so, dass man jetzt nicht mehr folgen konnte. Das ging schon. Aber es wird manchmal schon viel hin und her gesprungen. Dann ist es irgendwie 3 Wochen vorher, 1 Jahr später, 3 Tage zurück.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass man irgendwie in eine Gegenwart gestoßen wird und dann werden die Events immer so ein bisschen aufeinander aufgebaut und oft ist es dann so, dass man dann so ein bisschen die Vergangenheit braucht, um die Gegenwart oder die Zukunft zu verstehen und es gibt auch Rückblicke, die sich wiederholen und die Serie macht es dann so, dass es dann eine Einblendung gibt. Das heißt, du siehst dann irgendwie unten rechts, siehst du dann, in welcher Zeit du gerade bist, welchen Zeitsprung du gemacht hast und wo du dich gerade befindest. Irgendwie so machen sie das. Man muss da teilweise schon dranbleiben.
Ja, muss halt aufpassen, nicht nebenbei gucken, das funktioniert halt nicht.
Ja, wenn du halt auf diese Zeitstempel gut achtest, dann solltest du eigentlich kein Thema haben damit. Aber es springt schon relativ viel, das stimmt. Aber unterm Strich eine Empfehlung von uns an dieser Stelle für euch. Also wenn ihr da mal ein bisschen Ressource habt für ein bisschen schwerere, also nicht ein bisschen, ich fand es sehr, sehr schwierig zu ertragen, diese Serie, muss ich sagen. Aber schaut sie euch an, sie ist definitiv sehenswert.
Für Thriller- und True-Crime-Fans ist es schon auf jeden Fall sehenswert.
Absolut, und definitiv findet man auch schöne Dinge so beim Durchforsten des Internets. Ich mache das ja oft so, so grundsätzlich, nicht nur wegen des Podcasts jetzt, aber auch so grundsätzlich schaue ich einfach gerne.
Ja, bist du viel im Internet, ja, das ist so.
Bisschen schon, ja. Zum Beispiel bei The Crown, muss ich sagen, The Crown ist für mich auch so besonders unterhaltsam, weil ich immer währenddessen, sie zeigen in der Serie irgendein Event, irgendeine Rede, die gehalten wird, irgendeine Feierlichkeit oder sonst irgendwie was. Und dann google ich das und es gibt dann tatsächlich Aufnahmen und Bilder. Also ich finde, das macht schon eine besondere Freude. Und auch bei dieser Serie ist es natürlich so, dass man da viel noch so an so historischen Dingen dann herausfinden kann. Und das ist schon sehr, sehr spannend zu gucken, wie sehen die alle in Realität aus. Ich muss sagen, ich finde, die Schauspieler haben sie alle samt irgendwie sehr viel attraktiver gewählt, ist mein Empfinden, muss ich sagen. Ganz besonders bei Shah Sobhra. Also Taha Ramin sieht in der Serie unfassbar gut aus.
Der sieht aber auch in echt viel sympathischer aus. Also ja, ich habe bei der Recherche haben wir auch, um es kurz vorwegzunehmen, wir haben euch auf Instagram eine kleine Galerie zusammengestellt, in der man so die Gegenüberstellung der Charaktere in der Serie und der realen Person sieht. Das heißt, ihr könnt euch da selbst mal ein Bild davon machen. Und da haben wir auf jeden Fall auch...
Welcher Instagram-Account?
Ja, der Serientäter-der-Podcast. Gut, dass du fragst.
Ja, schaut auf jeden Fall mal vorbei, na klar.
Genau, da könnt ihr dann auch mal schauen. Und auf jeden Fall haben wir da aber auch Bilder gesehen vom Darsteller, wie er auch mal lächelt. Ich glaube, das haben wir in der Serie tatsächlich nicht einmal gesehen. Ich konnte mich jedenfalls nicht dran erinnern.
Alles sehr manipulativ. Ich muss wirklich einfach es nochmal unterstreichen. Es ist so krass, wie Ramin das rüberbringt. Also dieses Manipulative, diese Wortwahl, diese Kraft in dieser Sprache. Also unabhängig von diesen Taten und diesen ganzen cleveren Dingen, auch mit den Pässen und so, der ist ja wirklich ein Meister der Fälschung und so. Aber wie er das macht, ist so überzeugend. Also ich muss ehrlich sagen, ich verstehe, warum die Menschen so viel Sympathie für den empfunden haben. Man wollte dem einfach nah sein. Also die Leute haben dem vertraut, die sind mit dem mitgegangen, die Touristen und so, ne, die Hippies, weil er diese krasse Strahlkraft hat. Ich finde, das hat er so mega gut rübergebracht. Definitiv.
Ja, der vermittelt halt einfach gut, dass er weiß, wie es so läuft. Und wenn man Antworten sucht, dass man sie bei ihm findet. So.
Ja,
er geht einfach mit so einem Selbstbewusstsein und offenem Hemd durch die Welt und denkt, die schulden mir was. Und hier kommt der Sonnenkönig. Ja, ist schon. Das hat er auf jeden Fall auch gut gezeigt.
Und dann siehst du diesen Taha Ramin und siehst, wie der lächelt und denkst dir so, boah, Alter, ist das ein krass anderer Mensch auf einmal.
Eigentlich ein netter Typ, da.
Es ist so beeindruckend. Ich muss wirklich sagen, es ist immer wieder so, so bewundernswert, dass Menschen das einfach können. Also der hat diese Figur wirklich gelebt. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Ja.
Keine Frühstücksserie.
Schaut sie euch an. Lasst uns wissen, wie ihr die Serie findet oder lasst uns auch gerne wissen, was ihr zu unserer heutigen Beurteilung dieser Serie sagt und schreibt uns auch gerne auf Instagram eure Meinung. Würde uns auf jeden Fall interessieren, ob ihr infolge unseres Gesprächs heute Bock habt, diese Serie auch zu schauen. Wir legen es euch ans Herz, auf jeden Fall.
Abgesehen davon noch ein kleiner eigennütziger Hinweis. Freuen wir uns auch ganz besonders, wenn ihr Zeit findet, uns auf iTunes eine kleine Bewertung dazulassen. Das hilft uns nicht nur dabei, den Podcast besser zu machen, denn konstruktive Kritik hilft immer weiter, sondern wir können dadurch auch ein bisschen mehr Reichweite generieren. Das wäre ganz besonders erfreulich.
Ja, auf jeden Fall. Sorgt gern mit dafür, unterstützt uns dabei, sichtbarer zu werden. Das wäre eine große Freude. Kostet euch nur ein paar Klicks.
Es gibt auch einen Sticker.
Dann.
Ich probiere es mal mit Bestechung.
Ach so, die willst du auch immer noch loswerden, ne? Deine super Sticker, mach das. Ja, es gibt Serientäter-Podcast-Sticker.
Wie er sich jetzt distanziert.
Wie habe ich doch gar nicht. Ich bin noch. Ich stecke da
sie
ja
loswerden,
mit drin.
Deine Sticker.
Aber nein, es gibt schöne Sticker von uns und ja. Was machen wir jetzt mit diesen Stickern? Warum sind die jetzt, warum haben wir die jetzt hier zum Thema gemacht auf einmal?
Ich wollte nur einen Anreiz schaffen, eine Bewertung zu schreiben.
Ich drück mal die Daumen. Lasst uns wissen, ob ihr echt Bock auf die Sticker habt und tut was dafür und dann kriegt ihr die auch. So, das ist jetzt versprochen. Das war's, liebe Leute. In der nächsten Folge werden wir natürlich wieder über eine Weltklasse-Serie sprechen. Worüber wir aber reden werden, verraten wir euch jetzt noch nicht. Auch das erzählen wir euch auf Instagram. In den nächsten Tagen. Also abonniert uns, schaltet uns auf Glöckchen on und dann kriegt ihr immer die News direkt mit. Sagen wir euch dann dort, was in der nächsten Folge erzählt wird. Doch bevor wir jetzt tatsächlich diese Folge schließen, liebe Jean, möchte ich doch noch eine Sache, sorry, liebe Leute, das fällt mir jetzt erst ein. Ich wollte es doch eigentlich ganz an den Anfang setzen und habe es dann vergessen. Es gibt noch etwas, was ich zur letzten Podcast-Folge, die wir veröffentlicht haben, zur Serie Para, wir sind King, gab es noch ein kleines Detail, was ich hiermit anfügen wollte. Und zwar der David Schütter. David Schütter, wir haben ja so ein bisschen darüber philosophiert und waren uns nicht sicher, könnte es sein, dass der David Schütter, also die Rolle Martin...
Matthias,
oh Gott. Dass es da irgendwie einen Bezug gibt zu 4Blocks. Wir haben festgestellt, gibt es auf jeden Fall, denn David Schütter hat ja auch in 4Blocks mitgemacht und war da ja auch irgendwie so ein Immobilien-Schnuffi. Und in der Serie Para, wir sind King erzählt er ja auch, dass sein Vater so ein Immobilienguru ist und dass er auch mal diesen Weg seines Vaters dann gegangen ist, so wie sein Vater das immer wollte. Und jetzt habe ich, wir sind uns ja nicht sicher gewesen, wir haben ja dann gesagt, irgendwie, ja klar, ist halt derselbe Schauspieler irgendwie, aber und mein lieber Schwager hat mir jetzt den Hinweis gegeben, vielen, vielen Dank dafür übrigens, dass es auf jeden Fall ein und dieselbe Person sein muss, weil auch dieser Immobilienschnuff aus 4Blocks heißt Matthias. Und Matthias bei Para, wir sind King sagt ja auch, dass sein Vater, ne, und so weiter und so fort.
Aber da habe ich eine Frage. Sollen wir jetzt 4Blocks als gesehen voraussetzen oder soll ich hier einen kleinen Spoiler-Alarm machen?
Ich glaube, das ist okay. Das ist, glaube ich, kein Spoiler. Wenn man jetzt 4Blocks noch nicht gesehen hat, dann kann man ja jetzt mit dieser Info wenig anfangen.
Ja, das stimmt. Ich würde mich sehr freuen, wenn das der endgültige Beweis ist. Aber wenn ich mich richtig erinnere, stirbt dieser Matthias ja in 4Blocks. Muss er nicht sogar sein eigenes Grab schaufeln? I'm pretty sure. Das würde es schwierig machen, später als Nachtclubbesitzer weiterzuarbeiten.
Naja, es kann ja auch, also Para, wir sind King, wir wissen ja nicht, wann es zeitlich spielt.
Naja, das ist die Grauzone, auf die wir jetzt hoffen.
Es ist auf jeden Fall eine dieselbe Figur, safe.
Aber
ich lege mich jetzt fest.
Es gibt noch einen Hinweis, die es zu einem Sequel machen könnte. Ja, denn auch mich hat eine treue Hörerin darauf hingewiesen, dass der Kalle hier in 4Blocks wohl auch dieselbe Figur zu sein scheint. Es ist zumindest dieselbe Wohnung und auch die Figur redet genauso. Das wäre schon ein enormer Zufall. Und 4Blocks heißt sie Pascal. Und da man hier.
Aber sehen wir Pascal auch bei 4Blocks?
Ja.
Erleben wir ihn dort?
Ja, ja.
Ich kann mich einfach nicht
auch seine
erinnern.
Wohnung.
Ich muss das wirklich
doch,
noch mal gucken. Du hast es ja auch schon vermutet mit Kalle, ne?
Ja.
Aber das kommt hin. Pascal.
Und Kalle mit C?
Ja, das stimmt schon.
Ich denke, schon. Bei ihm bin ich mir sicher, dass es die gleiche
Person ist. Also gut, dann haben wir doch jetzt hier zwei riesengroße Brücken geschlagen zu 4Blocks und tatsächlich, ja, darf man Para, wir sind King doch schon irgendwie als Spin-off des 4Blocks-Universums sehen. Das auf jeden Fall.
Ja.
Juti, also hätten wir das jetzt auch abgehakt, ihr Lieben. Ja, vielen Dank, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Ich fand, das war jetzt wirklich noch wichtig zu wissen. Über Para, wir sind King werden wir sicherlich auch nochmal reden. Insofern war das jetzt tatsächlich noch anzufügen.
Haben wir das vom Herzen.
Dazu aber dann in einer der späteren Folgen mehr. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt, dass ihr uns hier wieder durch die heutige sehr schwierige Geschichte begleitet habt. Wir hoffen, dass auch für euch der historische, etwas längere Blick auf das Thema interessant war. Wir haben das wirklich so empfunden als sehr wichtig, da den Blick etwas zu weiten und uns nicht so sehr nur auf die Serie zu fokussieren. Denn es gibt da eben auch ein sehr ernstes Thema, über das es aus unserer Sicht hier lohnend war zu sprechen. Lasst es uns, wie gesagt, sehr, sehr gerne wissen. Und wir freuen uns auf euer Feedback und freuen uns auf jeden Fall, euch in der nächsten Folge dann hoffentlich wieder hier begrüßen zu dürfen.
Ja, vielen Dank auch dir für die große Recherchearbeit.
Ja. Danke auch dir für deinen sehr, sehr gigantisch großen Anteil daran. War auch wieder eine große Freude, liebe Jean. Hat Spaß gemacht heute.
Yes. Damit entlassen wir euch jetzt ins
Ab ans
Bett. Ja. Oder was auch immer.
Ich habe jetzt gerade am Mittagessen gedacht. Was auch immer ihr tut, habt viel Spaß dabei und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.